Deutschlands Barmann 2006 vom Gourmillot-Magazin gewählt, 2018 und 2019 vom Mixology-Magazin zum Markenbotschafter des Jahres nominiert. Ja, und anhand seiner Vita sind das nur zwei Punkte von sehr vielen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Mann ist gut in dem, was er tut. Und Bar und Whisky scheint er wirklich mit Leidenschaft zu tun. Ich meine, seit 2006 führt er die Whisky Bar vom Progladi am Festival of Whisky and Music der Insel Isla. Das heißt, er hat beinahe jedes einschneidende Erlebnis der Destillerie in den vergangenen zwei Jahrzehnten miterlebt. Also wenn sich hierzulande jemand mit Progladi auskennt, dann Ewald Stromer. Mittlerweile Markenbotschafter für Progladi Single Malt Whisky in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Interview erhältst du daher aus erster Hand Infos über kaum bekannte Whiskys von Progladi. Zudem erfährst du, welche Progladi-Whiskys du probieren solltest und was Progladi in Zukunft vorhat. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rhein. Ich finde es schon wirklich erstaunlich. Also du kannst dich bei den Whiskys von Progladi umsehen und könntest völlig vergessen, dass es außerhalb dieser Destillerie noch andere Whiskybrennereien gibt. Also Progladi hat Single Malts ohne Raucharoma, mit Raucharoma und dann noch eine dritte Sparte. Also das höchste Rauchlevel der gesamten Industrie. Seit der französische Konzern Rémy Cointreau Progladi 2012 übernahm, wird dieses Portfolio konsequent ausgebaut. Wobei, im Hintergrund hatte die Destillerie noch zwei weitere Whiskymarken, die nur kaum einer kennt. Das Witzige ist, damit geht Progladi gar nicht so hausieren. Also sie vermarkten einen anderen Punkt, und zwar Terroir. Also genau das Terroir, das du vielleicht schon aus dem Weinbereich kennst. Also welche klimatischen und geologischen Besonderheiten beeinflussen den Rohstoff und damit das Produkt. Und bei Progladi sind das nicht Trauben, sondern eben Gerste. Während jetzt aber die meisten Brennereien das Getreide einkaufen, was am Markt gerade die höchste Alkoholausbeute liefert, experimentiert Progladi teilweise mit eigenen Getreidesorten. Aber ja, dabei entsteht zwangsläufig ein Problem. Denn anders als bei Wein macht den Löwenanteil der Aromatik eines Whiskys das Fass aus. Also je länger der Whisky im Fass liegt, desto unbedeutender wird der Einfluss der Gerste. Und sie wird einfach überlagert. Macht die Terroir-Geschichte bei Whisky dann eigentlich Sinn? Oder hat Progladi ein Höchstalter, das er nicht überschreiten sollte? Dies und einige andere Fragen zur derzeitigen Situation der Destillerie habe ich dem Markenbotschafter von Progladi, Ewald Stromer, stellen können. Wenn dir unser Podcast gefällt, haben wir auch noch was für dich. Und zwar T-Shirts zum Eifer Spirits Whisky Club. Dein Shirt, das kannst du dir ab sofort bestellen. Den Link dazu, den findest du in der Beschreibung dieser Episode. Wie läuft eigentlich derzeit bei euch, ja, quasi die Corona-Krise bei Progladi? Also gibt es da bei euch Einschränkungen hinsichtlich Produktion?
Also am Anfang, während dem ersten Lockdown, so, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube, es war Mitte, Ende März, mussten wir die Produktion komplett schließen. Sie war auch dann ganze 3 Monate geschlossen. Wir haben erst Richtung Sommer dann langsam das Produzieren angefangen, weil unser Problem ist schlicht und ergreifend, wir haben 86 Festangestellte auf der Insel. Und das ist alles Handarbeit. Wir haben keine Computersteuerung in der Produktion und die Leute arbeiten sehr, sehr eng aneinander. Und deswegen hat man aus Sicherheitsgründen einfach gesagt, wir lassen das, wir machen die Destillerie zu. Und somit waren letztes Jahr 3 Monate keine Produktion. Mittlerweile produzieren wir wieder, aber etwas reduziert. Vor allem aktuell reduzieren wir schon wieder weiter mit kleinerer Besetzung, mit sehr vielen Schichtwechseln, also auch Kurzschichtwechseln, damit die Kontakte auf ein Minimal reduziert werden. Und der Shop ist zu, was uns natürlich, sind wir ganz ehrlich, sehr wehtut.
Also du meinst aus finanzieller Sicht oder einfach aus Kundenkontaktsicht?
Beides. Also finanziell, es ist heute nicht mehr, wie es jetzt vor 2012, vor Rémy Cointreau, wäre das damals gewesen, würde die Destillerie definitiv nicht mehr existieren, weil der Shop ist natürlich ein Profitcenter, ein absolutes Profitcenter. Zum einen, der Online-Shop läuft zwar noch, aber vor Ort mit dem Tourismus, früher war der Tourismus auf Isla, der Whisky-Tourismus so zwischen, ich sage jetzt mal Ende April, Anfang Mai bis in September rein. Mittlerweile geht er eigentlich vom 2. Januar bis zum 22. Dezember. Also da gibt es keine Saison mehr in diesem Sinne. Deswegen ist das natürlich schon ein ziemlich krasser Einschnitt, vor allem für die Leute auf Isla.
Aber wenn du jetzt sagst, ihr habt im ersten Lockdown so lange geschlossen gehabt, jetzt produziert ihr auf Sparflamme, kann es dann ein bisschen so sein, dass ja dadurch Engpässe generiert werden und vielleicht so für den Kunden mittelfristig Preiserhöhungen zukommen?
Das glaube ich jetzt aktuell nicht. Ich sage bewusst glauben, weil wissen tun wir es nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie lange jetzt diese Reduktion irgendwo noch anhält. Der Shop zum Beispiel, der wird voraussichtlich erst vor dem Mai aufmachen, wenn er im Mai aufmacht. Engpässe werden eigentlich nicht entstehen. Wir haben mittlerweile relativ konstant unseren Stock aufgebaut. Es war ja so, dass wir bis 2011 haben ja auch noch Privatfässer verkauft und alles. Und da hat man doch einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil an Privatfässern abgegeben. Und somit konnte man nie wirklich einen kontinuierlichen Stock aufbauen. Das lag natürlich auch daran, weil man einfach die Einnahmen zwingend benötigt hat. Aber ab 2012, 2013 mit der Übernahme von Rémy Cointreau konnten wir entsprechend Stock aufbauen. Und so ein halbes Jahr mit minimaler bis keiner Produktion, das dürfte eigentlich nicht spürbar sein.
Weil du jetzt gerade mehrmals schon Rémy Cointreau erwähnt hast, die haben ja Bruichladdich 2012 übernommen, also die komplette Führung. Und quasi seither ist ja Bruichladdich in französischer Hand. Und soweit ich mich damals zurückerinnere, war das da schon einige Diskussionen in der Szene. Aber wie läuft das jetzt heute, so 8 Jahre später, also so die Kooperation zwischen Rémy Cointreau und Bruichladdich? Also kann die Destillerie noch frei entscheiden, welche Whisky sie veröffentlichen möchte, oder wird das jetzt ohne Wenn und Aber aus Frankreich vorgegeben?
Nee, also Frankreich hält sich tatsächlich komplett raus. Ich erinnere mich, wo du gerade sagst, du erinnerst dich zurück an die Zeit, als das übernommen wurde in die Diskussion. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, war ich selber ja noch Barkeeper und hatte aber schon eine sehr, sehr enge Verbindung zu Bruichladdich. Ich habe immer auf dem Isla Festival die Cocktailbar gemacht und alles. Und ich war geschockt. Also ich hatte zwar einen Anruf vorher aus Isla bekommen und mir wurde gesagt, dass man verkauft hat. Und dann habe ich halt diesen öffentlichen Brief von Mark Rainier gesehen und gelesen und dann die Diskussion auch verfolgt. Und ich selber hatte Angst, dass halt, wir kennen es ja, wenn eine kleine Destille, die vor allem auch relativ verrückte Sachen macht, von einem Konzern aufgekauft wird, ist das relativ schnell das Ende dieser tollen Geschichte. Und Bruichladdich hat zum Glück gut verhandelt bei den Übernahmen, aber Rémy Cointreau hat Bruichladdich nicht gekauft als Cash-Cow. Das würde auch nicht funktionieren, dafür sind wir zu klein und das Equipment zu alt und zu viele Angestellte. Sondern sie haben es wegen der Philosophie und dem Grundgedanken gekauft. Und auch wenn ein Konzern übernimmt, setzt der Konzern ja gerne in die Führungsebene seine eigenen Leute rein. Aber was bei der Übernahme war, Simon Coughlin wurde CEO. Mark Rainier ist gegangen, ist der Einzige, der gegangen ist. Simon Coughlin, sein bester Freund, Kompagnon und Weggefährte von Tag 1 an, der wurde CEO. Heute ist Douglas Taylor CEO und Simon Coughlin führt die Whisky Division von Rémy Cointreau. Also wir haben immer noch die Destille komplett eigen in der Hand. Die Abfüllung werden weiterhin entschieden von Alan Logan und vor allem Adam Hennett. Das Layout und Design, die Preise, das läuft alles über Lynn McEwan. Also sprich Glasgow, unser Sales Office und Isla hat die komplette Entscheidungsgewalt über alle Abfüllungen, die getätigt werden. Seit 2011 durchgehend weiterhin. Also Rémy Cointreau redet in der Richtung überhaupt nicht rein.
Was mich verblüfft. Ja, absolut, was definitiv verblüfft, weil wenn ich jetzt so bedenke, warum kauft ein Konzern oder warum macht er überhaupt Investitionen, sei es jetzt egal in welchem Bereich, auch eine Whisky-Destille, soll ja letzten Endes natürlich das auch kein Draufzahlgeschäft werden, sondern letzten Endes möchten sie natürlich auch finanziell davon profitieren. Und ja, ich kann mich noch erinnern, kurz bevor Rémy Cointreau Bruichladdich gekauft hatte, da hattet ihr so ein gewaltiges Portfolio darunter, Rocks, Waves oder wie die ganzen Whiskys hießen. Ich muss echt sagen, ich habe dann zum Schluss gar nicht mehr durchgeblickt. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, als Rémy kam, ja, wurde da irgendwie mal so durchgekehrt. Da gab es dann irgendwie jetzt plötzlich ganz klare Linien des Whisky-Portfolios. Da gab es Bruichladdich, da gab es Port Charlotte und Octomore und dann wirklich ganz stringent den Bezug auf die Gerstesorten. Wer hatte damals eigentlich festgelegt, dass euer USP, also euer Markenzeichen, jetzt plötzlich auf Getreide und Terroir gelegt werden soll?
Das war eine schleichende Entwicklung. Das Ganze ging los, als 2003 Mark Rainier einfach, also erstmals 2002 hat er umgestellt. Und zwar, er hat gesagt, es kann nicht sein, dass der Hauptrohstoff, die Gerste, aus der ganzen Welt kommt. Dass die Großmelzereien primär über eine Börse in Glasgow die Gerste beziehen. Und sie kommt halt überall her und wir schreiben Scotch Single Malt Whisky drauf. Das war für ihn als Weinhändler und Sommelier im Prinzip ein unvereinbares Ding. Er hat daraufhin eine Melzerei gesucht, die uns eben ausschließlich schottische Gerste liefert. Und er wollte einfach auch unbedingt wissen, gibt es einen aromatischen Unterschied? Wenn ich einen und denselben Gerstentyp aus Aberdeenshire und auf der Insel Islay anbaue, entwickelt sich durch Zweifachdestillation, durch Fassreifung, sich trotzdem ein aromatischer Unterschied. Er hat das damals Jim McEwan vorgeschlagen. Jim McEwan hat ihn im ersten Moment für bekloppt erklärt, weil Jim einfach ja schon 30 Jahre in der Whisky-Industrie tätig war und gemeint hat, hey, wir machen Whisky schon immer auf die Art und Weise. Warum sollte es da einen Unterschied geben? Hätten wir es doch viel früher gemacht. Er fand aber die Idee, auf Islay-Gerste anzubauen, großartig, weil so unterstützt er noch mehr die Community. Das heißt, zwei Menschen mit unterschiedlichen Ideen-Background, was das angeht, aber mit dem gleichen Ziel, wir bauen jetzt mal Gerste auf Islay an. Man hat es probiert und Jim musste eingestehen, als der New Make rausgekommen ist, und es war damals der Gerstentyp Optik, der in Aberdeenshire und auf Islay auf der Rockside Farm angepflanzt wurde, dass der unterschiedlich war. Und dann hat man angefangen, sich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Wir sind bei Brochladdy auch größenbedingt nie so tief gegangen, wie es jetzt Mark bei Waterford macht zum Beispiel, mit Einzellagen und den ganzen Geschichten. Dafür sind wir dann diesen Hauch zu groß. Aber einfach, wir unterstützen die Community da. Wir haben 21 Farmer auf Islay, die für uns Gerste anbauen. Das war ein kontinuierliches Wachstum über die Jahre. Und die Farmer sind da mega happy, weil sie haben halt einfach neben der Viehwirtschaft noch ein weiteres Einkommen. Und durch das, dass die Viehwirtschaft ja auch subventioniert von der EU war, bis vor 19 Tagen, sind die jetzt noch glücklicher darüber, dass sie für uns Gerste anbauen können. Und man hat einfach dann gesagt, so, okay, warum nicht vor allem im ungetauften Segment da weiter experimentieren und mit historischen Gerstensorten wie Bear Barley und Ähnlichem dazu arbeiten. Und man hat einfach da seinen Spaß dran gefunden.
Aber ich muss sagen, ich habe im ersten Moment, habe ich mir so dieselbe Frage gestellt, wie du sie jetzt von Jim McEwan gesagt hast. Also ist Getreide und die ganze Terroir-Geschichte von Brochladdy wirklich so ergiebig, dass man ja gleich darauf eine Marketingstrategie aufbaut? Klar, so einzelne Experimente kann ich absolut nachvollziehen, einfach aufgrund des Innovationsgedankens und der Neugier. Aber ja, irgendwie so eine ganze Marketingstrategie, weil wenn sich darauf eine ganze Marketingstrategie aufbauen lässt, warum hat das dann noch keine andere von den dutzenden Maltbrennereien gemacht?
Schau dir mal Springbank an. Springbank hat jahrelang einfach nur Altersangaben rausgebracht, was groß, also ich muss mal vorweg sagen, ich liebe diese Destille. Das ist für mich eine absolut großartige Destillerie und großartige Whiskys. Aber auf einen Schlag, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber es müsste so jetzt knapp 10 Jahre her sein, haben sie einen Local Barley rausgebracht. Und der war aber schon 14 Jahre alt. Das heißt, die haben das schon länger gemacht. Und auch aus Gesprächen mit Leuten von Springbank wurde mir dann auch gesagt, so, die sind im Prinzip echt dankbar Brochladdy gegenüber, weil die den Mut hatten, einfach auch mal da was rauszubringen, weil sie haben das schon länger praktiziert, aber sie hatten sich nicht getraut, damit zu arbeiten. Sie haben immer die Gerste verarbeitet, aber das wirklich mal zu kennzeichnen, eine eigene Range draus zu machen, das haben sie sich nicht getraut, weil sie halt einfach einen Shitstorm quasi befürchtet hatten, den wir mehrfach bekommen haben.
Wie sah da so ein Shitstorm aus?
Also es wurde schon teilweise ins Lächerliche gezogen. Gerade von Seiten der Industrie hat man einfach gesagt, das ist vollkommener Humbug. Das Lustige ist, in Blind Tastings kann man dann doch immer wieder auch mal das Gegenteil von überzeugen. Und auch wenn man mal so 3-4 verschiedene Gerstensorten als New Make hinstellt, da sind manchmal die Leute tatsächlich unfassbar verblüfft, was für gravierende Unterschiede da sind. Natürlich, wenn ich das Ding 15 Jahre ins Fass reinknall, dann bleibt von diesen Nuancen nicht mehr viel da. Irgendwann mal übernimmt das Fass die komplette Kontrolle. Aber bei jungen Whiskys, 6, 10 Jahre oder mit Second Fill geht es auch etwas älter, da kann man die Charakter mit der Charakteristik noch deutlich spielen.
Aber das ist ein sehr interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil wenn ich mir jetzt mal den Aufbau der ganzen Whisky-Aromatik anschaue, dann macht er das Fass, wie du es gerade eben schon gesagt hast, wirklich auch den Löwenanteil aus. Also und dann kommt von der Verteilung her so die Fermentation und der Einfluss des Getreide ist ja grundsätzlich meistens eher verschwindend gering. Das heißt, je länger der Whisky reift und ja auch je exotischer die Fassauswahl ist, desto weniger erkenne ich ja dann den Einfluss des Getreides. Also heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass ein Brochladdy oder Port Charlotte eine natürliche Altersgrenze hat? Also dass er also gar nicht so alt werden darf, um eben das Markenzeichen, also das Getreide, nicht unkenntlich zu machen?
Nö, absolut nicht. Du schmeckst, egal wie alt ein Whisky ist, die DNA des Brandes, den hast du immer. Also das ist entweder durch den Körper bestimmt oder durch manch Sig. Also wenn der Brand, also der New Make besonders fruchtig ist, die Frucht baut sich ja auf die Dauer noch stärker aus. Wenn der Brand eher mineralisch frisch ist, dann habe ich irgendwann eine Altersgrenze, weil das Holz wird überlagern, definitiv. Also ein Bourbonfass wird irgendwann mal diese Marzipan, diese exotischen Fruchtnoten überlagern da haben. Aber eine Grundcharakteristik habe ich immer noch. Und ich durfte vor kurzem ein Sample probieren von einem 14-jährigen Isla Barley in einem First Fill Fass. Und es war faszinierend, dass ich diese mineralische Frische immer noch da hatte. Nicht mehr so stark, aber ich habe sie noch erkannt. Die Unterschiede deutlich darzustellen, das schaffe ich ab einer gewissen Zeit nicht mehr. Aber ab einer gewissen Zeit ist es vielleicht auch einfach nur noch ein schöner Whisky.
Aber kann es dann sein, oder stimmt da die Aussage, dass einfach ein Brugladi mit, wenn man jetzt so diesen ganzen Stil und dieses ganze Wiedererkennungsmerkmal, die ganze Strategie jetzt, die jetzt so hinter Brugladi steht, dass man schon grundsätzlich sagen kann, dass ein Brugladi schon eher ein jüngerer Whisky sein sollte, um wirklich diese ganze Charakteristik, für was die Destillerie heute steht, noch zu erkennen? Das heißt, dass es eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, einen 20-, 25-jährigen Brugladi oder Port Charlotte nur, also jetzt im Hinblick auf Terroir und Gerste zu produzieren oder zu verkosten?
Ich sag mal, wenn man wirklich die Unterschiede der Gerstensorten oder der Region schmecken möchte, sag ich jetzt, und das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Empfindung, macht es bei einem 15-, 18-Jährigen, 20-Jährigen plus nicht mehr viel. Da geht es dann wirklich nur noch darum, schmecke ich einen leckeren Whisky? Ja, nein, vielleicht.
Das macht ihr, also mit Black Art liefert ihr das. Also der ist ja jedes Jahr wieder ein gigantischer Whisky. Aber ich finde, der hat halt so viel Holzeinfluss schon, dass man, finde ich, von dieser Terroir- und Getreidestrategie kaum mehr was merkt.
Da sprechen wir aber auch nicht drüber, beim Black Art.
Ja, klar, aber es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem ein Brugladi unter diesem Banner Getreide und Terroir.
Ja, das Lustige ist aber, ja, wir haben uns das Terroir und die Menschen, die den Whisky machen, also sprich die Farmer, wir können ja, wenn sobald Brugladi auf der Flasche draufsteht, alles was nach, jetzt darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube 2004 oder 2005 produziert wurde, wissen wir exakt, wo jedes Gerstenkorn herkommt. Das ist die Gerste ist zu 100% Nachvollziehbarkeit. Nachvollziehbar, das ist ja auch diese B-Corp-Geschichte, diese Zertifizierung, die wir da Anfang letzten Jahres bekommen haben, die hängt ja damit auch zusammen. Und da geht es zum einen natürlich um die Aromatik, das ist ganz, ganz wichtig, aber es ist auch ein guter Funken Ideologie dabei. Einfach, wir wissen, wo unsere Gerste herkommt. Sie kommt nicht anonym aus der ganzen Welt. Wir kennen die Farmer, wir haben da Kooperationen, wir haben teilweise auch Freundschaften. Das sind teilweise Schulkollegen oder Orkney Islands, wo wir unsere Bärbarle herkriegen. Die Jungs kommen einmal im Jahr, kommen sie in die Destille und dürfen ihre Destillate sich angucken und im Fass probieren. Vor allem, bevor es abgefüllt wird. Da hatte ich auch mal die Ehre, die Jungs kennenzulernen. Und ich sage bewusst die Ehre, weil wenn man sich das mal anguckt, da kommen vier Herren von Orkney Islands, die Gerste anbauen, ihr Leben lang. Der eine ist schon Mitte 60 gewesen. Und ich bin in die Destille gekommen. Wir hatten unseren Brand Ambassador Summit am nächsten Tag beginnt. Und ich bin mit meinem Kollegen Trent aus San Francisco und Perry aus Shanghai. Wir drei waren die Ersten, die angekommen sind. Und da sind gerade diese vier Farmer über ein Courtyard mit Alan Logan gelaufen. Und die haben uns direkt eingetütet, mitgenommen ins Lagerhaus. War nett, wenn du morgen um 10 in der Stille ankommst, das Erste, was du machst, ins Lagerhaus gehen. Und wir wussten nicht, wer das ist und stehen dann im Lagerhaus und Alan und Adam ziehen eben Samples von dem Bear Barley. Und wir haben uns schon gefreut, weil wir uns auf den neuen Jahrgang eben so dermaßen gefreut hatten und noch nie probieren durften bis dato, also den neuen. Und geben uns das und wir probieren und waren völlig geflasht und waren völlig begeistert. Und dann fängt dieser ältere Mann einfach das Weinen an und fragt so, hey, wo kommst denn du her? Und ich sage, aus München. Was machst du? Ja, ich bin Brand Ambassador für Brugladi in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, Wahnsinn. Und du? Und dann sage ich, ich komme aus San Francisco, ich mache Westküste USA. Und dann guckt er den anderen an, so, ich denke mal China. Und er so, ja, ich bin National Brand Ambassador für China. Und dann fängt er das Weinen an und sagt so, Wahnsinn, er macht sein ganzes Leben lang Gerste, baut er an und dann kam aber immer ein LKW, hat das einfach eingeladen und weggefahren. Und er wusste nie, was aus seinem Zeug macht. Und auf einmal kommt Brugladi daher, er weiß, wo die Gerste hingebracht wird, Baird Maltings in Inverness, die schicken es zu uns, es wird destilliert und er kriegt schon mal ein Sample geschickt vom New Make. Dann hat er ein Sample gekriegt, als es der Whisky dann 3 Jahre alt war und sich Whisky nennen durfte. Und er wurde eingeladen, als der Whisky kurz vor der Abfüllung war und durfte ihn wieder probieren. Und hat dann auch die erste Kiste, die abgefüllt wurde, die ersten 3 Kisten oder 4 Kisten, gingen an die Jungs. Und das war emotional für die ein unfassbarer Moment.
Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, so diese Handarbeit auf dem Feld in Schottland und dass das dann weltweit ausgestreut wird und so den Leuten Genuss ins Glas bringt, egal wo, Kontinentaleuropa, USA, China. Das ist eine schöne Vorstellung.
Ja, und das hängt halt auch in diesem ganzen Big Picture, nenne ich es jetzt mal, zusammen. Die Aromatik ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil, aber es ist auch wirklich viel Emotion dabei. Auf Isla wirst du ganz oft merken, wenn du in einem Pub sitzt und dann sagt auf einmal, der beste Whisky, der es gerade auf Isla gibt, ist Bruichladdich die Isla Barley 2011 oder Port Charlotte Isla Barley 2012. Und aus dem Gespräch, wenn du irgendwann fragst, ja, warum denn eigentlich? Ich meine, Art Beck und Laphroaig und die ganzen Jungs, die machen ja alle geile Whiskys. Und über Geschmack darf man grundsätzlich ja auch nie streiten. Und dann sagt er, ja, alles gut, das sind alles tolle Whiskys. Aber ich habe Gerste für diesen Whisky angebaut und deswegen ist das für mich mit der Beste.
Ja, ja, das ist eine ganz andere Verbundenheit dazu da. Ja. Wenn man ja selber investiert hat und selber daran gearbeitet hat, dass der Whisky so wird, wie er wird.
Ja. Ja.
Gibt es dann aus deiner Sicht eigentlich so ein optimales Alter für eure Whiskys, also Bruichladdich, Port Charlotte oder auch Octomore?
Das mit dem Alter, ich würde es nicht auf eine Zahl definieren. Das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich einfach ein Jim McEwan-Kind bin. Also alles, was ich über Whisky gelernt habe, durfte ich bei Jim lernen und mit Jim lernen. Nicht wir bestehen, also ich habe immer früher gesagt, so das beste Alter für einen Single Malt Whisky, und das ist auch wieder so eine Jim-Aussage, ist so zwischen 12 und 15 Jahre. Wenn du aber brillante Fässer hast, ist der Whisky is ready when it's ready, war die Aussage, und das ist tatsächlich so. Manche Fässer, da ist der Whisky nach 5 oder 6 Jahren einfach schon so voll, dass du sagst, genau an dem Punkt ist diese Balance zwischen New Make und Fassreife perfekt und du kannst ihn wundervoll trinken. Andere Whiskys können 20, 25 Jahre alt werden und können teilweise immer noch weiterliegen, weil das Fass einfach noch ganz, ganz viel hergibt und der Spirit einfach noch schön weiterreifen kann. Pauschalisieren ist schwierig. Mittlerweile sage ich grundsätzlich für mich persönlich so zwischen 5, 6 und 15 Jahren.
Okay, also schon in einem Alter, wo man halt den Brennereicharakter, den New Make Stil noch deutlich hervorschmeckt.
Genau. Also das, ich mag das unheimlich, wenn ich auch wirklich noch die malzigen Getreidenoten wahrnehmen kann. Ich mag es aber auch, wenn ein ganz tolles Fass involviert ist. Ich trinke gern Black Art. Wenn es mein Portemonnaie hergeben würde, würde ich es auch öfters machen. Also ich genieße auch dieses Alter. Aber was ich zum Beispiel tatsächlich nicht oft mag, sind sehr alte Whiskys, wo das Holz schon deutlich zu dominant ist und auch die Eiche sehr stark durchbricht. Gibt Menschen, die mögen es, ich gehöre da nicht dazu.
Da muss ich aber sagen, da hat Bruichladdich mit dem Black Art, finde ich, kriegt da immer so gerade so die Gratwanderung hin. Also ich finde, bei den letzten war das vor allen Dingen so, das waren hervorragende Whiskys. Also ich habe jedes Mal richtig Freude dran gehabt, die im Glas zu haben, aber es war jedes Mal wirklich auf den Punkt, hatte ich das Gefühl, dass der nicht überholzt. Also ein paar Jahre länger, und ich hätte gedacht, das wäre schon zu flach. Also ich finde, das war wirklich immer so der perfekte Hauch, kurz bevor es zu viel war. Aber jetzt mal unabhängig Bruichladdich, Port Charlotte oder Octomore, ihr habt ja noch neben den dreien, also neben euren Hausmarken, habt ihr noch 2 andere Marken im Haus, also Lochindal und Rins. Wie unterscheiden sich die beiden jetzt zu den anderen drei?
Das sind Torf-Zwischenstufen, sage ich jetzt mal. Also grundsätzlich der Unterschied zwischen Bruichladdich, Port Charlotte und Octomore ist zum einen das Branding, aber eigentlich ist es ja nur der Phenolgehalt im Gerstenkorn. Bruichladdich grundsätzlich im ungetorft, Port Charlotte mit 40 Parts per Million getorft und Octomore 5 Tage lang, also von 5 Tagen Trocknung, 5 Tage ausschließlich Torfrauch ausgesetzt. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Lochindal und Rins waren Experimente in between, die wir allerdings, muss man auch dazu sagen, 2010 eingestellt haben. Auch hier vor Remy hatte Remy nichts mit zu tun. Das war eine Entscheidung von Jim McEwan und Mark Rainier damals, dass man das nicht mehr weiter produziert hat, weil es eh schon viel zu viel war, was wir gemacht haben. Rins war ein mittelgetorfter Whisky. Ich meine so roundabout 20 ppm oder 25 ppm, also so eher in die Richtung Bowmore von der Phenolität. Und der Lochindal war eher so in Richtung Artbeg mit 50, 55 ppm.
Wie komme ich da jetzt als Whisky-Fan ran, wenn ich so einen noch probieren möchte? Weil wenn du sagst, ihr habt den ja vor Pi mal Daumen 10 Jahren schon eingestellt, gibt es ja keine, also von euch keine Original-Bottlings mehr. Gibt es da noch eine Möglichkeit?
Das Lustige ist, wir haben eigentlich offiziell in die Märkte nie einen Bottling davon rausgebracht. Wir haben die primär an Privatkunden verkauft. Das war primär Private Cask Sale. Wir haben noch ein paar wenige Fässer. Der Alan Logan hat mir letztes Jahr mal, weil ich ihn danach gebeten habe, mal so eine Aufstellung der Fässer, die noch existieren, geschickt. Aber der Großteil ist davon tatsächlich schlicht und ergreifend Privatbesitz. Also wenn ein Whisky-Liebhaber mal ein Loch in Dahl oder ein Rins probieren möchte, muss er die Augen aufhalten nach Private Bottlings, weil von uns kommt da nichts.
Okay, und der ganze Fassbestand, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, ihr habt von Loch in Dahl und Rins habt ihr doch noch ein paar Fässer, aber natürlich das Hauptaugenmerk liegt auf Bruichladdich, Portugal und Octomore. Liegt da euer gesamter Fassbestand auf Eile?
Ja, ja.
Okay. Hat das finanzielle Gründe oder auch geschmackliche, dass man nicht an schottische Festland geht? Weil ich meine, es machen ja einige Destillerien auf Eiler so, dass sie einen New Make in Tanklaster packen und ans Festland bringen zur Reifung.
Einige ist nett gesagt.
ich habe es mal vorsichtig ausgedrückt.
Ja. Also ist immer, wenn wir ehrlich sind, Kirchhoven und wir reifen auf Eiler. Bonne Heaven baut ja im Moment um. Ich müsste mittlerweile fertig sein. Ich weiß nicht, weil es tatsächlich mal das erste Mal seit 16 Jahren nicht ein einziges Mal auf Eiler letztes Jahr. Und die stellen gerade auch strukturell alles um, weil sie die Single Malts dann doch primär auf Eiler reifen lassen wollen. Alle anderen haben ihre Stahltanker und das ist Centralized Warehousing. Wollen wir gar nicht verurteilen. Jeder soll es machen, wie er es für richtig hält. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es finanziell natürlich wesentlich effizienter und attraktiver, wenn man Centralized Warehousing in der Nähe von Glasgow oder Edinburgh macht, wo auch die großen Apfelanlagen sind. Weil meistens sind da auch die Sales Offices, sind fast alle in Glasgow oder in Edinburgh und oft haben sie ja natürlich auch ihre Blender genau da sitzen, die Whiskys machen. Bei uns ist eine Mischung aus Ideologie und auch Aromatik, weil wir einfach auch davon überzeugt sind, wenn der Whisky sein Leben lang an der Küste vom Atlantik die salzige Atlantikluft einatmet, das prägt auch den Whisky. Das ist, davon sind wir überzeugt. Und man schmeckt ja auch bei einigen Islay Barleys vor allem, witzigerweise. Port Charlotte Islay Barley 2011 ist einer der salzigsten Whiskys, die ich je in meinem Leben getrunken habe. Können wir es nachweisen? Nein, können wir nicht. Aber dann kommt halt auch noch die Spur Ideologie dazu, weil wir schreiben Islay Single Malt Whisky auf die Flasche drauf. Und wir wollen nicht, dass der da gebrannt wurde und sein ganzes Leben irgendwo anders verbringt, sondern er soll auch sein Leben auf Islay verbringen, damit es wirklich auch ein Islay ist, ein Islay Single Malt Whisky, wie es auf der Flasche draufsteht. Das ist unsere ideologische Einstellung und Rémy Cointreau ist da extrem dahinter. Die haben eine der ersten Amtshandlungen, die damals Rémy gemacht hat, als wir uns gekauft haben, weil wir eben die Produktion ja hochgefahren hatten zu dem Zeitpunkt, weil auf einmal Geld da war, dann kannst du Gerste einkaufen, das heißt, du kannst auch mehr produzieren. Wir sind sogar ein Jahr an Vollkapazität hochgegangen. Das entspricht bei uns 1,4 Millionen Liter. Das haben wir 1,5 Jahre fast durchgezogen. Und dann wurden wir von Rémy ausgebremst. Die haben uns ein ganzes Grundstück gekauft, ein Kultursee, das ist etwas südlich von Bruichladdich, was sie erschlossen haben, wo sie eine Straße hingebaut haben und wo sie uns wirklich richtig schöne große Lagerhäuser bauen, damit wir garantieren können, dass jeder Tropfen Whisky die Insel erst in der Flasche verlässt und keinen Tag vorher.
Und das ist beim Gesamtportfolio so, also Bruichladdich, Port Charlotte und Octomore?
Ja, ja.
Und jetzt Bezug auf diese drei Whiskys, die unterscheiden sich, du hast es ja vorhin schon angesprochen, extrem in ihrem Rauchgehalt, also in der Konzentration der Phenolmoleküle und Phenolderivate am Gerstenkorn. Aber gibt es jetzt auch so ein, ja, ich nenne es mal eine Art Hausstil, also Merkmale, bei denen man sagt, yep, das sind eindeutig Produkte der Bruichladdich-Destillerie?
Im Prinzip, Bruichladdich hat immer eine schöne, verspielte, malzige, fruchtige Süße, die gerne im jüngeren Alter ein bisschen zitrusbetont ist. Gerade so Toffee, Mandel, was jetzt Mandel kommt, eher über das Fass. Aber Bruichladdich hat grundsätzlich eine Kernsüße. Das merkt man, wenn man Octomore probiert. Der Octomore ist ja jetzt mal vordergründig nicht immer unbedingt der torfigste, auch wenn die Phenolgehalte sehr, sehr hoch sind. Aber was man immer drin hat, egal was man davon probiert, ist immer eine verspielte, elegante Süße.
Und weil du es jetzt gerade sagst, diese Intensität vom Octomore, ihr habt ja teilweise dann über 300 ppm am Malz gehabt bei der Superlative. Das ist ja, die üblichen Rauchbomben jetzt auf Eile haben ein Zehntel davon. Und woran ich mich jetzt noch so erinnern kann, so 2010, 2011, da war der Octomore noch gar nicht so alt, da hattet ihr irgendwie, zumindest kam das für mich so rüber, so einen inoffiziellen Zweikampf mit Artback und deren Supernova. War das von euch gewollt oder seid ihr da mehr so reingerutscht, dass es dann so auch in den Foren, in den Medien und so weiter so ein, ja, praktisch so eine Art Zweikampf zwischen den Rauchsuperlativen gab? Weil ich meine, letzten Endes profitiert man ja auch davon, man ist präsent in den Medien.
Also sind wir mal ehrlich, unsere Marketingaktivität auf Octomore ist sehr, sehr, sehr minimal. Aber Octomore wirkt, als wäre es eine riesen Marketingmaschine. Warum? Weil es immer für Gesprächsstoff sorgt. Das Marketing machen am Ende des Tages noch nicht mal wir, das machen die Communities, weil sie sprechen drüber. Und gerade wenn wir in der Superlative mit 300 ppm irgendwas rausbringen, was für uns ja auch ein Lucky Shot ist. Wir haben ja null Einfluss darauf, wie viele Phenole tatsächlich reinkommen. Und damals, ich erinnere mich an die Zeit auch gern zurück, mit Artbeg, ich habe irgendwann mal später einen Jim gefragt, wie das eigentlich zustande gekommen ist, ob das jetzt wirklich ein Fight zwischen den Destillen war oder ob das irgendwo in der Whisky-Community hochgekocht ist. Und da hat er gemeint, so ja, im Prinzip haben wir uns schon geärgert gegenseitig. Das war aber eher mit einem suffisanten Lächeln, weil auf Isla selber, Artbeg und Bruichladdich verstehen sich sehr, sehr gut. Also wenn bei denen was kaputt geht, gehen unsere Jungs relativ oft dann auch hinhelfen und andersrum genau dasselbe. Also Artbeg und Bruichladdich, entgegen dem, was man sonst außerhalb so sieht, sind sie auf Isla sehr eng. Und auch Mickey Hetz, der vor kurzem hier in Rente gegangen ist, der Distillery Manager, der hat mit Jim zusammen Fußball gespielt. Das sind alte Schulfreunde. Es war so ein bisschen dieses Teasing-Play, aber der größte Fight ist tatsächlich in der Whisky-Community entstanden. Wer ist
Artbeg jünger? Was eigentlich für die Destillerie die beste Ausgangssituation ist. Sie haben gegenseitig keinen Ärger miteinander, aber die Community macht quasi kostenfrei das Marketing.
Im Prinzip kann man es genauso sagen, ja. Natürlich musst du den Gesprächsstoff liefern. Und mit Octomore liefern wir regelmäßig sehr viel Gesprächsstoff. Nicht immer ist es positiv, aber ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, über Geschmack darf man zum einen nicht streiten. Und dann wird ja gerne auch das Wort Preis-Leistungs-Verhältnis in die Runde geworfen, was ich immer wieder lese. Und ich finde es halt lustig, ein Whisky-Preis-Leistungs-Verhältnis zu stellen, weil ja, der Whisky ist das wert, was ich bereit bin zu zahlen. Das ist das, so sehe ich das. Und eine Leistung, ja, jeder Alkohol bringt eine Leistung. Er macht mich irgendwann mal betrunken und gibt mir vielleicht aber vorher, wenn es gut läuft, ein gutes Geschmackserlebnis. Wenn ich ein Hotel buche oder ein Auto kaufe, dann kann ich eine Preis-Leistung definieren. Bei einem alkoholischen Getränk finde ich es schwierig, vor allem bei einem Genussmittel, wo wir vom Whisky eigentlich primär davon reden. Aber durch das, dass Octomore halt auch ein bisschen hochpreisiger ist, liefert er sehr viel Gesprächsstoff. Teilweise hitzig, teilweise auch gut. Es gibt sehr viele Menschen, die lieben Octomore und können es kaum erwarten, dass Octomore wieder rauskommt. Ich finde es immer wieder amüsant. Teilweise auch ein bisschen anstrengend, wenn ich ehrlich bin.
Zum Octomore habe ich jetzt übrigens auch noch ein paar Hörerfragen hier. Also insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 sind es. Wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt einfach mal gern zu den Hörerfragen rüberschalten und dir einfach mal ein paar vorlesen, die Hörer im Vorfeld der Episode mir geschrieben haben. Und genau, und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus, was dir dazu einfällt. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Christopher hat gefragt, warum sollte ich eine Flasche Bruichladdich im Regal haben?
Wenn ich jetzt eine Verkaufsfunktion hätte, hätte ich gesagt, weil es natürlich ein unfassbar toller Whisky ist. Grundsätzlich, warum sollte eine Flasche Bruichladdich im Regal stehen haben? Wenn er es probiert hat und es ihm schmeckt, dann ist das beste Argument. Wenn er es probiert hat und er ist nicht von überzeugt oder es schmeckt ihm nicht besonders, dann bin ich offen ehrlich, sehe ich keinen Grund, weshalb eine Flasche im Regal stehen haben sollte.
Okay. Ehrliche Antwort.
Ja, das ist, so bin ich leider.
Okay, die nächste Frage kommt von Michael.
Eins hinterher schieben?
Ja, klar, logisch.
Wenn es ihnen darum geht, dass er eine große Bandbreite hat, dann gibt es viele Gründe, die für Bruichladdich sprechen, weil es einer der wenigen Whiskys ist, die wirklich 100% Handarbeit sind und grundsätzlich ein sehr ehrliches Produkt ist. Es gibt, glaube ich, keine Destillerie in Schottland, die so transparent arbeitet wie wir. Classic Lady allein mit den Batchcodes. Du kannst alles nachvollziehen. Wir sind alles grundsätzlich sehr offen in der Kommunikation. Und es ist ein gut gemachter Whisky. Alles andere regelt der Geschmack.
Okay, klar, gibt's eigentlich nichts hinzuzufügen. Die nächste Frage, wie gesagt, kommt von Michael. Wird es Auswirkungen des Brexit auf Bruichladdich geben? Also eigentlich fast ein Blick in die Glaskugel, aber probier es einfach mal.
Ich probiere es mal, weil wir arbeiten exakt an dieser Situation gerade. Mein Kollege aus Frankreich und ich, wir sind die zwei Testobjekte von Ayla, was jetzt allein den Versand von Whiskys aus dem Shop angeht. Wir merken jetzt schon, es ist sehr chaotisch, weil es wurde uns zwei Flaschen Whisky, jedem zwei Päckchen mit zwei, jeweils einer Flasche Whisky zugeschickt. Und die sind jetzt bereits seit 2 Wochen unterwegs. Es hat sich noch kein Zoll gemeldet, es hat sich noch kein DHL gemeldet. Also es sind zwei verschiedene Zusteller gewählt worden. Mhm. Wir können es nicht sagen. Preislich gesehen, aktuell würde ich sagen, nein.
Gut, abhängig von den Währungsschwankungen.
Abhängig, ja klar. Also wenn der Pfund zusammenbricht, das kann uns natürlich nur recht sein hier im Festland Europa. Wir müssen gucken. Also das im Moment weiß ja selber noch niemand, wie es funktioniert. Also das große Fragezeichen ist ja auch in UK immer noch da. Man ist froh, dass jetzt dieses Handelsagreement abgeschlossen wurde mit der EU. Aber die Umsetzung hinkt einfach immer noch massiv und es sind immer noch alle Fragen nicht beantwortet.
Wobei das, was du gerade geschrieben hast, klingt für mich gerade ein bisschen so wie Kinderkrankheiten, weil halt, wie du schon sagst, gerade noch Chaos herrscht, weil keiner weiß, wo vorne und hinten ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das mit der ganzen Logistik sich im Laufe der nächsten Monate, vielleicht wenigen Jahre gegeben hat, wenn sich einfach die ganzen Wege so eingespielt haben.
Ja. Also wir haben zum Glück da vorgearbeitet, was jetzt unsere Core Range angeht oder unsere aktuellen Abfüllungen grundsätzlich, weil unsere Bottling Hall hat auf hochtourig gearbeitet. Und früher war es so in der Vergangenheit, dass wir alles von Ayla in die Welt geschickt haben quasi. Wenn jetzt Deutschland oder Japan oder welcher Markt auch immer was bestellt hat, wurde das individuell abgefüllt und dann direkt in die Märkte von der Insel ausgeschickt. Unter Remy Control läuft es ein bisschen anders. Es läuft immer noch über die Bestellung der Märkte. Also wenn jetzt Deutschland Ware X bestellt, wird das im Prinzip abgefüllt, aber dann wird es nach Angers geschickt, nach Frankreich, ins Zentrallager von Remy Control und da findet die globale Logistik statt. Man hat aber jetzt vorgearbeitet und hat das Lager in Angers einfach so dermaßen vollgeballert, weil man nicht wusste, was mit dem Brexit passiert.
In der Art habe ich das jetzt schon von einigen gehört, also jetzt unabhängig von der Scotch-Szene, dass man einfach Kontinentaleuropa die Lagerhäuser vollstopft, um möglichst lange vor eventuellen Konsequenzen geschützt zu sein. Die nächste Frage kommt von Tobias. Sind die Pläne zum Wiederaufbau von Port Charlotte, also der Port Charlotte Distillery, endgültig vom Tisch?
Das ist... Ich hatte die Frage im Forum schon gelesen und ich dachte mir so, ja, das ist eine gute Frage. Also ganz endgültig vom Tisch sind sie nicht, weil wir haben schlicht und ergreifend die Bau- und die Brennrechte, um die Port Charlotte Distillery wieder aufzubauen. Man hat sie aber aktuell langfristig verworfen, weil wir bauen jetzt gerade aktuell eine eigene Melzerei und zwar direkt an der Distillery. Dafür opfern wir quasi eins der alten Lagerhäuser weiter oben aus den 60er Jahren, was sowieso marode und undicht war. Da wird eine Melzerei hingebaut, damit wir auch die Gerste, die auf Ayla angebaut wird, vor Ort einfach melzen. Wir arbeiten da jetzt auch mit wieder erneuerbarer Energie und alles. Die Nachhaltigkeit ist da extrem wichtig. Das ist ein Projekt, was wichtiger ist, als die Port Charlotte Distillery aufzubauen. Und man muss auch dazu sagen, die letzten 9 Jahre produzieren wir nicht mal 1 Million Liter Alkohol im Jahr. Also wir sind so bei roundabout 950.000 Litern, die wir an Single Malt oder an New Make produzieren für einen Whisky. Wir könnten, wenn wir auf Vollproduktion gehen, 1,4 Millionen Liter produzieren. Das heißt, im Moment haben wir noch gar keinen Bedarf, eine neue Distillerie zu bauen. Und wenn wir Port Charlotte wieder aufbauen sollten in ferner Zukunft, dann wäre der Whisky auch anders. Also das wäre ein sehr schwieriges Unterfangen, weil wir können natürlich die Bruichladdich Distillery nicht eins zu eins nachbauen, um dann den Port Charlotte auch genau gleich herzustellen. Das wird dann doch eher schwierig. Aber wer weiß, sag niemals nie.
Hieße die Port Charlotte Distillery, weißt du da was, hast du genauere Infos, hieße die dann Port Charlotte oder eher Lochendal? Weil ursprünglich hieß die Distillery in Port Charlotte, ja damals Lochendal, nur stand halt eben im Örtchen Port Charlotte.
Genau, genau. Sie hat ja nur tatsächlich 2 Jahre lang den Namen Port Charlotte Distillery getragen. Irgendwie, ich glaube, das war Ende des 19. Jahrhunderts, wo sie mal ganz kurz umbenannt wurde. Aber sie hieß eigentlich Lochendal Distillery. Die Pläne, ich kann nur von den Plänen aus der Vergangenheit reden, weil wir haben ja 2006 eine große Party veranstaltet zum Islay Festival und einen Spatenstich gemacht für den Aufbau der Port Charlotte Distillery. Da hat man sich damals auch noch massiv Investoren mit reingeholt, aber die Distille außer dem Spatenstich in der Party, wo ist nie was passiert. Und der Plan von damals war Port Charlotte Distillery.
Okay. Die nächste Frage kommt von Lukas. Wie sieht die Zukunft der Abfüllungen mit Age-Statement aus? Also sind Abfüllungen mit 18 und 20 Jahren geplant?
Wissen wir noch nicht. Geplant wollen tun wir ganz, ganz viel. Das ist also, wenn wir könnten, dann hätten wir, glaube ich, definitiv, und das hat auch Adam mal gesagt, er hätte am liebsten einen 6-jährigen Islay Barley, 10, 15, 20 und vielleicht auch einen kontinuierlichen 30-jährigen. Stockmäßig ist es aktuell nicht drin. Was wir vom Age-Statement halten, sieht man ja, als wir die Port Charlotte Range umgestellt haben. Port Charlotte war ja damals der Scottish Barley Non-Age-Statement, der Islay Barley, was ein 2008er Jahrgang war, und für ein Duty-Free hat man den CC01, was auch mit einer Altersangabe versehen war, und als die neue Flasche kam, hat man dann eben Port Charlotte Scottish Barley auf 10 Jahre umgesetzt. Islay Barley Jahrgang beihalten und diese Cask Exploration in doppelter Ausführung rausgebracht, auch hier mit einem Jahrgang drauf. Jahrgänge sind, also Altersangaben sind für uns wichtig, weil das einfach, der Classic Lady ist noch ein Non-Age-Statement, aber wir bieten die Rezeptoren online an. Wer weiß, wir werden irgendwann mal eine neue Flasche von Bruichladdich rausbringen, mal gucken, wie der Classic Lady dann aussehen wird. Gut möglich, dass man eine Altersangabe reinbringt. Aktuell standardmäßig einen 15-, 18- oder 20-Jährigen rauszubringen, das wäre vom Stockmanagement gar nicht möglich.
Okay. Die nächste Frage kommt von Flumin. Sind weitere Finishings oder generell Finishings beim Octomore geplant?
Octomore hat ja immer seine Finishes. Also das ist, der Einser ist jetzt immer 100% American Oak, also Ex-Bourbon, Ex-Tennessee Whiskey. Der Zweier hat ja im Prinzip immer europäische Eiche dabei, war bis dato für ein Duty-Free, Elfer-Serie, Webshop-Only. Wird sich aber jetzt umstellen, weil das GTR-Geschäft, also Duty-Free, eigentlich nicht mehr existent ist. Und Octomore wird voraussichtlich da rausgezogen, aber das wird sich im Laufe dieses Jahres noch klären. Da wird es immer wieder Fassspielereien geben. Mit Adam hatte ich vor nicht allzu langer Zeit mal ein Instagram Live, wo wir wirklich nur über Octomore gesprochen haben. Und da habe ich ihm auch diese Frage gestellt, weil die Dreier Octomores, die Islay Barley von der Octomore Farm, die Gerste kommt, die waren ja früher immer 50% American Oak, 50% European Oak. Und es war entweder Shiraz oder Rivesaltes, das waren meistens irgendwelche Weinfässer. Warum jetzt die letzten 2 Jahre oder die letzten 3 Editions sogar immer 100% amerikanische Eiche war, und seine Begründung war, das hat vom Whisky Vetting war das einfach das Attraktivste. Der Octomore wurde am attraktivsten dargestellt und die europäischen Fässer, die haben sich nicht so entwickelt, wie er die Freude dran hatte. Deswegen hat er sie nicht in diese Abfüllung reingebaut. Ich hatte die Freude bei einem Vetting von dem 11.3, nee, es war der 10.3, da durfte ich dabei sein, als er das begonnen hatte. Und das erste Vetting, was er mit mir zusammen da bei sich im Vettingraum gemacht hat, oder wie ich es immer liebevoll sage, in seiner Einbauküche ohne Geräte, da waren Weinfässer dabei. In der finalen Abfüllung waren keine dabei.
Okay.
Also das kann ich nicht vorhersagen, das kann noch nicht mal Adam jetzt sagen, was er in der 12er-Serie macht. Weil die Vetting wird er erst in den nächsten Wochen anfangen, Monaten.
Okay, die nächste Frage, die hast du eigentlich in Teilen schon während des Interviews beantwortet, aber jetzt einfach nur vielleicht mal zur Übersicht. Markus hat gefragt, wie ist die anteilsmäßige Verteilung der Produktion bei euch? Also Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Lochendal und Rinsp. Die letzten beiden hast du ja schon gesagt, die sind seit vielen Jahren raus. Aber wie ist Bruichladdich und Port Charlotte, Octomore bei euch?
Also Octomore ist knapp unter 10%. Es war früher eine Zeit lang so, dass Octomore 10-12% der Produktion hatte, Port Charlotte so etwa 25-30% und der Rest war Bruichladdich. Mittlerweile sind so ja, 55-60% ist Bruichladdich, 30-35%, etwa 30% Port Charlotte und der Rest ist Octomore. Allerdings haben wir noch einen kleinen Faktor dazugenommen, und zwar knapp unter 1% Rye.
Okay.
Also wir produzieren jetzt mittlerweile im dritten Jahr, das muss ich rechnen, drittes oder viertes Jahr, dass wir einen Roggenwhisky auch machen.
Okay, wie ist der geplant, den so als Single Rye auf den Markt zu bringen?
Das weiß noch kein Mensch, wir haben noch keinen Namen. Wir BAs, als wir den mal probieren durften, wir hatten gesagt, lass uns doch das Ding Ryla nennen, weil es wir fanden das Wortspiel einfach großartig und das ist ja durch einen Zufall entstanden mit dem Rye Whisky, weil der Andrew Jones von der Cool Farm, das ist so einer der größten Farmen auf Isla, die für uns Gerste anbaut, der kam irgendwann mal zu Alan Logan und hat gemeint, so Alan, du, ich habe ein Problem, wir machen jetzt schon, haben jetzt mehrere Felder halt 2-3 Jahre bestellt, die müssen alle pausieren und ich würde halt echt massiv Umsatz ein, also ja, Geld verlieren, wenn jetzt so viele Felder von mir brach liegen. Könnt ihr mal mit was anderem was anfangen? Zum Beispiel Roggen, weil er nachgelesen hatte, Roggen liefert eben dem Boden genau die Mineralien, die die Gerste wieder braucht. Also es wäre ein wunderschöner Austausch Getreide. Und Alan so, du, ich habe keine Ahnung, hat noch nie jemand Rye Whisky bei uns produziert? Ach, wir probieren es einfach, mach's. Gesagt, getan. Es war ein ziemlicher Kampf. Man musste ziemlich viel umstellen, vor allem mit der Mesh-Tanne von 1881, die halt einfach auch gusseisern, offen ist und alles. Wenn der Roggen da verkleistert, ist das ein bisschen komplizierter, wie es mit manch moderner Edelstahl-Mesh-Tanne gehen würde. Aber man hat es hingekriegt und man hat richtig Freude dran bekommen. Und wir machen jetzt eben seit drittes oder viertes Jahr ein Isla Rye Whisky. Wie er genannt wird, wann er rauskommt, in welcher Art und Weise er rauskommt, das ist alles noch Zukunftsmusik. Da hat man sich noch nicht die großen Gedanken gemacht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass in relativ naher Zukunft mal überraschenderweise, also auch für mich überraschend oder für uns, weil das bisher noch nicht so kommuniziert wurde, aber dass aus der ersten Produktion einfach mal just for fun was abgefüllt wird.
Oh, das klingt auf jeden Fall interessant.
Und schmecken tut, kann ich dir mal ein Sample zuschicken?
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall, sehr gerne. Die letzte Frage von Huber, ihr habt, oder beziehungsweise Bruichladdich wurde 1881 gegründet, das heißt, ihr habt ja dieses Jahr Jubiläum. Sind da besondere Abfüllungen zu erwarten?
Ist nichts geplant. Nee, nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in 5 Jahren das wäre ja dann 145 Jahre Bruichladdich, wenn ich mich jetzt nicht verzurechnet habe.
Ja, müssen 145 sein, ja.
Ja, da kann es sein, aber für dieses Jahr ist nichts angesetzt. Das Einzige, wo ein bisschen was passieren wird, offiziell ist der Botanist dieses Jahr 10 Jahre alt. Und da kann es sein, dass dieses Jahr noch die eine oder andere Geschichte kommen könnte. Das war ursprünglich mal geplant, aber Covid-19 hat uns bei vielen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher mal gucken, in welcher Art und Weise wir das umsetzen. Aber was das Destillerie-Jubiläum angeht, da wird nichts passieren.
Na dann begnügen wir uns einfach mit der Standard-Range. Gibt's ja auch genug Auswahl.
Eben, und da werden auch dieses Jahr wieder einige Sachen wechseln. Also die Jahrgänge gehen aus, es kommen neue Isla-Barleys rein und es wird bestimmt die eine oder andere Überraschung kommen.
Das ist ein guter Schlusssatz. Macht neugierig auf eine Folge-Episode.
Aber gerne.
Ewald, ich danke dir vielmals für deine Zeit und auch die ganzen Einblicke in Bruichladdich. Es war wirklich sehr, 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 sehr interessante Stunde. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern, hat richtig Spaß gemacht. Ich danke dir.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Ewald Stromer, Markenbotschafter von Bruichladdich. Wir sprachen über die Besonderheiten von Gerste und Bruichladdichs Whisky-Portfolio. Wenn dir unser Whisky-Podcast gefällt, haben wir das passende T-Shirt für dich anfertigen lassen. Dein Eifersbirds Whisky Club T-Shirt kannst du jetzt direkt bestellen. Den Link dazu, den habe ich dir in die Beschreibung dieser Episode gepackt. Bis nächste Woche, viele Grüße. Philipp.